Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Willkommen bei Micro Europa im Monat Mai. Heute zum Thema Fashion und Kunst. Ich bin Angela Riedl und werde euch heute durchs Programm führen. Wir haben für euch ein Interview mit John Galliano, dem berühmten britischen Modeschöpfer. Außerdem gibt es aus der europäischen Fashion-Metropole Mailand neue Ideen für eine ethische Mode. Eine sehr bekannte Grünen-Politikerin hat uns in einem Gespräch exklusiv verraten, was sie unter Mode versteht. Nach dem ersten Musikstück von Grand Funk Railroad bleiben wir aber erstmal in der Region und schauen, was diese so alles zum Thema Mode hergibt. Mailand, Paris, New York, London. Wer kennt sie nicht, die großen Modemetropolen dieser Welt? Warum sollte man dann also für ein Modestudium gerade nach Reutlingen an die Hochschule für Textil und Design? Ganz einfach, weil die Region um Tübingen und Reutlingen eine lange Tradition in der Textilherstellung hat. Das merkt man aber erst, wenn man der Geschichte mal ein bisschen auf den Grund geht. Denn neben den bekannten Labels wie Hugo Boss oder Marc Cain hat zum Beispiel die Firma Porolastic in Reutlingen den ersten elastischen Badeanzug entwickelt. Und auch Igeria, der große Handtuchhersteller, war lange Zeit in Tübingen vertreten. Mit meiner Freundin und Mikro-Europa-Reporterin Lisa Kretschmer war ich an der Hochschule in Reutlingen. Wir wollten herausfinden, was hinter dem Studiengang Textil und Design steckt.
Der Studiengang für Textil und Design in Reutlingen ist ein besonderer Studiengang. Denn die Studenten lernen dort nicht nur Mode zu entwerfen, sondern diese auch selbstständig zu produzieren. Professor Ehrenfried Hasenfuß begleitet sie dabei. Wir haben uns gefragt, warum es sich denn lohnt, auf dem baden-württembergischen Land zu studieren, obwohl es fernab von den großen Modemetropolen dieser Welt liegt und gerade hier in den letzten Jahren viele kleine Betriebe, wie zum Beispiel Webereien, den Bach runtergingen.
Das ist das Problem, wenn man Design macht, dass wenn man da weit von den Metropolen ist, dass man sich schon abgeschnitten fühlt und dass man Wege suchen muss, wie man diese Distanz verkleinert. Das heißt, man muss reisen oder Informationen nutzen, die auch sagen, was man in Großstädten vorfinden kann.
Man bekommt also in Reutlingen nicht nur einen Einblick in Produktion und regionales Design, sondern lernt auch, wie man sich Informationen aus der Welt beschafft und daraus Inspirationen schöpft. Aber Inspirationen kommen nicht nur von der Außenwelt, sondern liegen auch oft im Designer selbst.
Von Kindheit an werden wir in unserer Zeit groß und in der Mode spielt die Zeit, die Gegenwart, eine große Rolle. Und dann wachsen die auch in eine Wirklichkeit und in eine geistige Wirklichkeit, aber sie wachsen auch, sag mal, über die engere Umgebung hinaus und orientieren sich letztendlich schon weltweit. Trotzdem bringen sie ihren Ursprung mit. Es ist irgendwie, dass diese kleinere Regionalität auf eine Globalität trifft. Und was sich daraus ergibt, das ist dann diese Idee zu den Kleidern.
Diese Globalität ist auch im Studiengang zu spüren. Etwa die Hälfte der Studierenden kommt aus dem Ausland. Viele davon haben ihre Wurzeln außerhalb Europas und bringen so ganz neue, unbekannte Einflüsse in ihre Arbeit ein. Aber wie genau lässt sich das im Unterricht erkennen?
Zum Teil sind sie im künstlerischen Bereich, vor allem was Zeichnen und so weiter geht, sehr systematisch ausgebildet und machen das auch ganz gut. Auf der anderen Seite sind sie in eine andere Welt geboren, in eine Nicht-Überflusswelt, aber die westliche Welt hat eben ein ungezwungenes Verhältnis zum Konsumieren und zum Überfluss. Und das führt aber auch zu einer großen Freiheit des Denkens und der Vorstellung. Und in Welten, die mehr eingeschränkt sind, ist oft die Fantasie sehr groß, aber es gibt keine Erfahrung mit dem Überfluss. Das ist etwas, was dann dazukommen muss, damit man dann diese neue globale Welt versteht, weil es auch eine Welt des Überflusses ist.
Wie man als Studierende in einer Welt des Überflusses trotzdem noch neue Inspirationen findet, haben wir die angehende Designerin Nadine gefragt. Sie ist Studentin im 6. Semester und befindet sich in der Vorbereitung zu ihrer Abschlusskollektion.
Wenn man einfach sich umguckt und sich viel anschaut, auch was Kultur und Film und sowas angeht, kommt man ganz gut weiter.
Den Abschluss des Studiums nach 6 Semestern bildet eine eigene Kollektion, die jeder Studierende entwerfen und produzieren muss. Stoffe für diese Kreationen bekommen die Studierenden unter anderem von Unternehmen aus der Umgebung, mitunter von Hugo Boss aus Metzingen. Boss ist ein Beispiel dafür, dass aus der Regionalität eine Globalität werden kann. Doch was genau kommt eigentlich nach dem Studium? Nasima, ebenfalls Studentin im 6. Semester an der Hochschule, steht dieser Frage kritisch gegenüber.
Also ich glaube, das ist schwierig zu sagen, weil wo man hin will, ist immer ein bisschen was anderes, wo man landet. Klar, ich denke, jeder von uns, der hier anfängt und dem das auch Spaß macht und der das gerne macht, hat irgendwie die Ambition, irgendwo zu landen, wo er kreativ sein kann, nicht nur irgendwie jede Saison eine Kollektion macht, die in ein bestimmtes Schema passt, irgendwie, dass man sich ausleben kann. Und wo das genau sein wird, ist ein bisschen Glückssache, ein bisschen, was man kann, wie die Kollektion am Schluss wird, das kann man eigentlich gar nicht genau sagen.
Potenzielle Arbeitgeber der Reutlinger Studienabsolventen finden sich schon im Nachbarort Metzingen. Dort residiert nicht nur die Weltfirma Hugo Boss. Die verschiedensten exklusiven Labels reihen sich aneinander und bilden die Outlet City Metzingen. Elsa Rüff war vor Ort.
Outlet City. Jährlich kommen mehr als 3 Millionen Menschen aus knapp 200 verschiedenen Nationen zu Besuch und entdecken das unvergleichbare Einkaufserlebnis in einer Provinzstadt wie hier in Metzingen. Aber was gefällt den Leuten so gut hier am Outlet? Hugo Boss, Esprit, Joop oder Adidas gibt es doch zum Beispiel auch in Stuttgart.
Zum einen, weil es eben günstiger ist und zum anderen, also ist hier die Einkaufsmöglichkeit einfach besser, weil alles auf einem Haufen ist, weil es in der Stadt ist, leicht zu erreichen, von Tübingen aus sowieso.
Billige Preise.
Ja, dass es riesig ist und dass man immer genügend findet. Also da wird eher das Geld zu knapp. Ja, also, da ist sicher für jeden was dabei und es gibt es nicht, dass man da nichts findet.
Ich bin immer auf Schnäppchenjagd und das ist ja sehr praktisch, dass man von einem Laden in den anderen rennen kann.
Dass es sehr vielfältig Sachen gibt und dass es relativ günstig ist im Vergleich zum normalen Laden.
Ja, natürlich die günstigen Preise. Und genau. Ja, wir waren schon erfolgreich, genau. Das ein oder andere Schnäppchen haben wir schon am Wühltisch gemacht.
Über 50 verschiedene Top-Markenläden bieten hier alles an, was der Einkaufsliebhaber braucht.
Ich habe heute einen Anzug gefunden von Hugo Boss.
Eine Bluse und ein Blazer.
Zwei Sweatshirts, zwei T-Shirts für einen kleinen Dreileiberl. Und ja, das war's schon. Aber wir sind erst seit einer halben Stunde da. Also.
Die Preise sind ein klares Argument für das Outlet. 30-70% günstiger soll hier alles sein. Aber eine Kleinigkeit gibt es doch noch zu kritisieren, findet eine Kundin.
Ein paar Fastfood-Ketten wären hier nicht schlecht. Oder wo man sich mal reinsetzen kann, geschwind. Weil das fehlt seit Jahren hier. Und ich denke, das macht das noch ganz attraktiver.
Ein Fastfood-Restaurant hat das Outlet nicht zu bieten, aber dafür ein italienisches Restaurant, ein Bäcker und natürlich ganz viel Milka und Lindt-Schokolade. Ob man bei den vielen Läden und Schnäppchen hier überhaupt Zeit zum Essen findet, das sei dahingestellt.
Love. Oh. Sounds like a runaway, but which one?
Micro Europa.
Sounds
international. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Moderno.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Knallige Farben, auffällige Muster, besondere Stoffe. Und das in der Politik? In dem sonst eher gedeckt grauen bis maximal dunkelblauen Politikbetrieb fällt diese Politikerin mit ihrem Stil schon auf. Doch sie steht dazu. Wie sie zu ihrem Kleidungsstil kam, hat Mikro-Europa-Reporter Gregor Landwehr herausgefunden. Aber um welche Politikerin geht es eigentlich?
Bei mir ist heute Claudia Roth und unser Thema ist Fashion. Und wer wäre prädestinierter, um etwas dazu zu sagen, als Claudia Roth, die ja manchmal schon ein bisschen durch ihren Stil auffällt? Wie ist denn so ihr Stil, Frau Roth?
Ich war immer schon Mensch, der bunte Farben liebt. Ich bin nicht die, die man ins graue Schneiderkostüm zwängen kann, nur dass ich genauso aussehe wie andere Politiker oder Politikerinnen, sondern das, was ich gerne mag, sind Farben, sind auch ungewöhnliche Formen. Das ist, glaube ich, mein Stil. Aber das Wichtigste ist, dass es ein eigener Stil ist, den du dir nicht abschwätzen lässt.
Wie hat sich denn dieser Stil bei Ihnen gebildet? War der schon immer da oder wie kam es dazu, dass Sie so vor allem buntere Farben oder sowas mögen?
Naja, meine Eltern, meine Mutter, die war eine sehr modebewusste Dame und die hat auch sehr früh gefördert, dass ich selber für mich entscheiden kann, was ich anziehen will. Also ich bin da nicht zwangsangezogen worden, sondern ich hatte große Freiheiten. Ich bin natürlich geprägt von der Hippie-Bewegung. Das war ja Flower Power, das war bunt, das war fließend, das war lila. Ich bin geprägt von den Farben der Frauenbewegung. Lila, wobei ich nie die lila Latzhose nur anhatte, sondern die war dann geschmückt mit Strass und mit Klunkern und was weiß ich. Also ich bin von vielen bunten Bewegungen geprägt, auch dann auf der anderen Seite vom Rock'n'Roll, also auch mal das Leder und der Strass, der da eine Rolle spielt. Also ich glaube, dass Mode oder Fashion immer auch ein Ausdruck ist von ein Statement ist, von Selbstbewusstsein und von Nicht-Konformität.
Ecken Sie dann häufiger damit an, gerade in dem Politikumfeld, was ja doch schon modisch eher, sagen wir mal, positiv klassisch unterwegs ist, da fallen Sie ja schon auf.
Ja, natürlich gibt's da Häme und wie sieht die wieder aus, aber ich glaube, es sind jetzt auch mehr und mehr, die sich nicht mehr diesem vermeintlichen Zwang aussetzen wollen. Mir hat ein Modeschöpfer, Michalski, hat vor kurzem in einem Interview gesagt, ich sei die Lady Gaga der deutschen Politik, was Mode angeht.
Ist das jetzt ein Lob oder
Kritik? Ja, das habe ich mir auch erstmal gedacht. Ich bin natürlich nicht jemand, die Fleisch an sich trägt, also draufgesetzt, genäht, wie Lady Gaga, aber er hat es als Lob gemeint. Er hat gesagt, man braucht eben einen bestimmten Stil und wer den hat und den dann auch durchhält, das findet er gut und das unterstellt er bei mir, eben dieses nicht-konformistische, sich nicht anpassen. Und mir hat man auch mal gesagt, Mensch, es wird die Grünen, sind doch jetzt eine seriöse Partei, kannst du nicht ein bisschen seriöser daherkommen? Dann sage ich, liebe Leute, ich bin, wie ich bin und das ist das, was auch über Farben oder über Formen sich ausdrückt.
Sie war ein Mannequin aus Paris. Sie war bezaubernd und süß. Und es genügte nur ein einziger Blick, da war mein Herz voller Musik. Sie war so elegant und so schick. Und jeder sah unser Glück, wenn sie beim Bummel Arm in Arm durch die Stadt mich angehimmelt hat. Wenn wir dann tanzten, blieb die Welt für uns stehen. Wenn wir uns küssten, begann sich alles zu drehen. Sie war ein Mannequin aus Paris. Und wenn sie mich auch verließ, der Tag wird kommen und dann bringt mir das Glück mein Mannequin zurück. Schön sind die Frauen, wohin ich auch sehe. Schön sind die Frauen, doch ich widerstehe. Mein Herz gehört ja, es muss wohl so sein. Nur der einen allein. Sie war ein Mannequin aus Paris. sie war bezaubernd und süß. Und es genügte nur ein einziger Blick, da war mein Herz voller Musik. Stehen. Wenn wir uns küssten, begann sich alles zu drehen. Sie war ein Mannequin aus Paris. Und wenn sie mich auch verließ, der Tag wird kommen und dann bringt mir das Glück mein Mannequin zurück. Sie war bezaubernd und süß, mein Mannequin aus Paris. Du, 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 du. Sie war bezaubernd und süß, mein Mannequin aus Paris.
Vico Toriani und sein Song Mannequin aus Paris von 1957. Von der französischen Hauptstadt nun nach Brüssel. Dort fand diesen Februar zum ersten Mal die internationale Kunst- und Modemesse Affordable Arts Fair statt. Die AAF ist jung, unkonventionell und frech. Ihr Motto: Art you can't resist. Ihr Konzept: Kunst und Mode müssen nicht immer teuer sein. Knapp 100 Galeristen, Künstler und Designer präsentierten an 4 Tagen ihre Kunstwerke und Kollektionen. Ein Beitrag aus Brüssel von Caroline Hüsin, Maxime Bebron und Elise Mertens, übersetzt und neu produziert von Rebecca Raab.
Immer mehr Designerläden und Galerien eröffnen in den Straßen von Brüssel. Die meisten davon im Künstlerviertel Saint-Géry-d'Anseyre. Nach Paris, London, Mailand und Amsterdam veranstaltete Brüssel Anfang des Jahres als 5. europäische Stadt die AAF. Das Konzept der Messe? Erschwingliche Kunst für jedermann. Da stellt sich natürlich die Frage, ist Brüssel der neue Hotspot für Mode und Kunst? Yves Bombard, Inhaber der Galerien Envie d'Art in Paris und London, ist skeptisch.
Ich denke, ein Künstler, der seine Karriere verfolgt, sollte sich mit Brüssel nicht zufrieden geben. Ich bin mir sicher, um Erfolg zu haben, muss man schon in Paris, London oder idealerweise in einer amerikanischen Stadt wie New York ausstellen.
Nichtsdestotrotz, laut Yves Bombard ist Brüssel durchaus ein vorteilhafter Standort für Ausstellungen.
Die Belgier sind interessante Käufer. Selbstverständlich können wir Galeristen auch in London oder Paris auf solche Käufer treffen. Aber der beste Weg ist dann doch, direkt nach Belgien zu kommen.
Auch wenn Brüssel für den Pariser Yves Bombard noch kein Sprungbrett ist, erklimmen immer mehr belgische Designer die Siegerpodeste in London und Paris. Auch Didier Brouvet, Manager der Art 22 in Brüssel, sieht optimistisch in die Zukunft.
Belgien ist ein wahres Zentrum für alles Künstlerische, nicht zuletzt auch in der Mode. Einige von Europas bekanntesten Designern kommen aus Belgien. Es ist wahr, die Belgier sind avantgardistisch, was Mode betrifft, und gehen beim Einkauf und bei der Kreation auch mal ein größeres Risiko ein.
Für Delphine Voinkatz machen Brüssels Designakademien den Unterschied. Die junge Französin schätzt die anspruchsvolle Ausbildung und den guten Ruf der Modeschulen. Für Delphine mehr als ein Grund, in Brüssel zu studieren.
Ich habe mich für die La Cambre entschieden, weil ich wusste, dass sie eine anerkannte Modeschule ist. Die La Cambre hat nicht nur einen guten Ruf, sondern auch viele Beziehungen ins Ausland und einen tollen Unterricht.
Delphine hat vor 4 Jahren ihr eigenes Modegeschäft eröffnet. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Als Fan der amerikanischen Rockband Gossip entwarf Delphine Panties für Frontfrau Beth Ditto. Nach wie vor trägt die Sängerin bei ihren Auftritten Delphines Panty-Modell.
Es ist einfacher, in Brüssel als Modedesigner Fuß zu fassen als in Paris, weil es hier weniger Konkurrenz gibt. Hier herrscht diese einmalige, leichte Atmosphäre. Man kann kreativ und ohne Stress arbeiten. So etwas findet man nicht in Paris.
Auch wenn es nicht einfach ist, in einer Hauptstadt wie Brüssel ein Geschäft mit guter Lage zu finden, Aufgeben sollte man nicht zu früh. Manchmal muss man Einfallsreichtum beweisen und mit unkonventionellen und frechen Ideen vorangehen.
Rolling Stones und High Heels Sneakers aus dem Jahr 64. Italien. Das bedeutet nicht nur teure Mode, sondern auch Mode, die mit Umweltbewusstsein designt und produziert wird. Do the Right Thing ist ein Konzept des fairen Handelns, das sich durch Modedesigns auszeichnet, die mit ökologischem Material produziert werden und einen immer größeren Platz in der Modewelt einnimmt. Das Ziel dieses neuen Trends ist, die Rechte der Arbeiter zu respektieren, ohne dass dabei die Schönheit der Kleidung darunter leidet. Genau das tut das Label Cangiari in Calabria. Mithilfe der örtlichen Unternehmen wird Mode designt und hergestellt. Cangiari kümmert sich außerdem um die Gemeinden, kämpft gegen das organisierte Verbrechen wie den 'Ndrangheta und bietet Menschen, die sich in Schwierigkeiten befinden, Arbeitsmöglichkeiten an. Ein Bericht von unseren Mikroeuropa-Korrespondenten Cristina Cannelli und Silvia Ragusta von der Università degli Studi in Mailand, eingesprochen und übersetzt von Leonie Maschke.
Goel, das ist ein biblischer Ausdruck, der Erlösen bedeutet, hat ein Produkt mit dem Slogan Schönheit ist anders auf den Markt gebracht.
Diese andere Art von Schönheit ist das Konzept von Do the Right Thing, einem Gewerbehandel, der die Balance zwischen Handel, fairer Bezahlung und Rücksicht auf die Umwelt sucht. Dieses Konzept reicht sogar bis in die Modewelt. Ein Beispiel für solch eine ethische Mode ist Cangiari. Unsere Korrespondenten aus Mailand unterhielten sich mit Vincenzo Linarello, dem Präsidenten von Cangiari.
Cangiari è un marchio del consorzio Goel. Noi avevamo una cooperativa di donne che ha praticamente salvato tutta la tradizione.
Cangiari ist ein Warenzeichen der AG Goel. Die Zusammenarbeit mit den Frauen aus Calabria hat praktisch die gesamte handwerkliche Tradition der kalabrischen Weberei gerettet. Das Weben stammt aus einer alten Zeit und hat seine Wurzeln in der griechischen und byzantinischen Tradition und war eigentlich schon ausgestorben. Die Stoffe, die aus dieser Arbeit entstehen, sind wundervolle Kunsthandwerke, aber sie sind auch sehr teuer. Ein Meter Stoff benötigt 5 bis 6 Stunden Arbeit. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, in die High Fashion zu gehen.
Kanjari ist auch deshalb so interessant, weil es das organisierte Verbrechen in Kalabrien herausfordert. Es stellt eine Alternative zu der Arbeitslosigkeit und der Kontrolle durch die Ndrangheta dar. Doch die Mafia zu bekämpfen ist schwierig, sagt Pepe Voltarelli, ein kalabrischer Sänger, der den Kampf gegen die Ndrangheta aufgenommen hat.
Nonostante questa grande voglia di fare cose, c'è la mancanza proprio di una costruzione di un immaginario.
Neben dem Wunsch, gute und großartige Dinge zu tun, besteht aber das Problem, dass es keine kreativen Alternativen gibt. Die Mafia bietet solche Alternativen und diese sind sehr überzeugend, stark und verführerisch.
Kultur, Musik und Worte allein reichen jedoch nicht aus, um die Macht der Mafia zu brechen. Wir benötigen einen Wandel in der Mentalität, sagt Marina Ferrari, eine Designerin von Kanjari, und dieser Wandel ist möglich.
Vedo la dignità e la voglia di tutti i calabresi per riscuotersi da un territorio che per troppe volte li ha ghettizzati attraverso dei pregiudizi.
Ich sehe die Würde und den Wunsch der Menschen von Calabria, sich von einem Gebiet zu lösen, das sie durch Vorurteile in eine Ghettoisierung getrieben hat. Das muss ein Ende haben, und wenn dieses Ende gekommen ist, dann wird es auch keine Gründe mehr geben, diese Menschen zu verurteilen. Die Mafia lässt es so aussehen, als wäre ihr System das Beste, das Einzige, als gäbe es keinerlei Alternativen dazu, sodass die Menschen glauben, sie hätten gar keine andere Wahl, als dieses System zu wählen. Doch es gibt Alternativen.
Mi sono innamorato di Marina. Una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposa. Marina, 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 ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no.
Kunst in einer etwas anderen Umgebung zu machen, das ist für die Künstler der Pinselfabrik in Rumänien nichts Ungewöhnliches. Dieser besondere Ort ist für viele der Künstler mehr als eine Fabrik. Längst ist es ihr Zuhause geworden. Aus einem alten Fabrikgelände wurde ein internationales Kulturzentrum, aus dem viele ihre Inspiration schöpfen. Leider gibt es solche künstlerischen Orte nur selten in Rumänien. Ein Bericht von Oana Muisil und Andrada Lautaru, übersetzt und neu produziert von Marina Kim.
Es gab einmal eine Pinselfabrik in Cluj-Napoca. In diesem Ort, in dem Teile für die Malerei hergestellt wurden, haben sich zahlreiche Künstler niedergelassen. Innerhalb von 2 Jahren hat sich die alte Fabrik in einen der bemerkenswertesten Kulturzentren Rumäniens entwickelt. Von der Malerei über Musik bis hin zu Theatern manifestierte sich die Kunst hinter den Türen der Fabrik in verschiedener Art und Weise. Wie die Entwicklung von einem Industrieplatz zu einem Kulturzentrum stattgefunden hat, hat uns Nico erzählt. Er ist seit 15 Jahren Pförtner der Fabrik.
Wenn mir irgendjemand erzählt hätte, dass sich diese Fabrik zu dem entwickelt, was sie heute ist, hätte ich es nicht geglaubt. Davor kannte ich alle Leute, wir waren eng befreundet. Jetzt kenne ich sie nur noch vom Sehen, wir sagen uns nur noch Hallo, aber das war's dann auch schon. Sie sind gute Leute. Sie haben ihre Aufgaben und ich habe meine. Ich weiß nicht viel über ihre Aufgaben, nur dass sie Veranstaltungen organisieren. Die meisten dieser Veranstaltungen verstehe ich nicht oder ich weiß nichts darüber.
Nach 30 Jahren, in dem das Gebäude als Fabrik diente, in der die Arbeit von Maschinen erledigt wurde, haben die 29 Kunstworkshops jedoch keinen an eine Fabrikatmosphäre erinnert. Das ist jetzt ein Platz, den die Künstler ihr Zuhause nennen. István und Suobolcsi, beide Doktoranden der Kunst- und Designuniversität in Cluj-Napoca, organisieren seit fast 2 Jahren in der Pinselfabrik immer wieder Kunstworkshops. Sie sehen, wie günstig die Raummiete ist und wie die Atmosphäre der Kunst entspricht. Deshalb haben sie nicht vor, die Fabrik zu verlassen.
Im unteren Stockwerk lebt der Pförtner und oberhalb wohnen wir. Wir haben sogar einen Hund. Es ist in Ordnung. Und es ist sehr ländlich, wenn man es so sagen kann. Wir haben dicke Heizöfen, für die wir Holz brauchen und hacken. Es ist, als würde man in der Natur leben. Dieser Platz ist für uns viel wichtiger als eine Wohnung oder ein Haus. Außerdem leben noch andere Personen hier. Hier ist der Ort, an dem wir arbeiten, unseren Kaffee trinken und Partys veranstalten. Wir machen hier alles.
So wurden nicht nur Pinsel, sondern auch der Lifestyle in der neuen Pinselfabrik geprägt. Obwohl solche Plätze in Europa nicht ungewöhnlich sind, gibt es sie in Rumänien nur selten. Wie dieses Kulturzentrum finanziert wird, erklärt uns Corina Bocea, die Managerin der Pinselfabrik.
Vor dem gegenwärtigen ökonomischen Hintergrund in Europa ist an der Pinselindustrie besonders, dass sie mit den Ressourcen der einzelnen Mitglieder erbaut wurde und aufrechterhalten wird. Es ist kein Projekt einer lokalen Behörde und es ist keine öffentliche Einrichtung und sie wird nicht vom Staat finanziert.
Nur 2 Jahre, nachdem das Kulturzentrum in der Pinselfabrik eröffnet wurde, hat sie sich als eine der wichtigsten Gestaltungs- und Verbreitungsorte der zeitgenössischen Kunst in Cluj etabliert. Internationale Festivals wie das Temps Dimanche und Transcontact haben die Pinselfabrik ebenfalls im europäischen Raum bekannt gemacht. Tag für Tag geben sich in der Henri-Barbuse-Straße 59 viele Künstler die Klinke in die Hand. Manche leben hier, haben ihren Alltag dort eingerichtet.
Wir gehen zur Fabrik, wir malen, wir arbeiten.
Can't walk down the street in those you are.
on me, fashion, put it all on me. I am anyone you want me to be, fashion, put it all on me. Don't you wanna see these clothes on me, fashion, put it all on me. I am anyone you want me to be.
Vom Enfant terrible der Musik zum Gegenstück in Sachen Mode. Der britische Modedesigner John Galliano hatte eine glanzvolle Karriere. Zuerst als Chefdesigner bei dem französischen Haute Couture-Haus Givenchy und dann bei Christian Dior. Bis er im letzten Monat auf Video aufgenommen wurde, als er zahlreiche antisemitische Beschimpfungen und faschistische Kommentare äußerte. Der Designer war zu diesem Zeitpunkt eindeutig betrunken. Trotzdem schmiss ihn das Modehaus raus und die Modewelt verdammte ihn vollständig. Jade Simon, ein Reporter der City University London, sprach mit Eugenia Gemmo, die für die Modelagentur IMG Models bucht. Übersetzt wurde das Gespräch von Marina Kim.
Ich denke, es geschah in einem sehr kritischen Moment. Jeder liebte ihn, jeder schätzte wirklich seine Arbeit. Seine Marke lief sehr gut und er hatte alles erreicht. Aber jetzt hat er alles verloren und es ist ein großer Verlust, da der Kerl wirklich sehr begabt war.
Aber wird IMG weiterhin Models zu seinen Projekten schicken?
I don't think so. You know, the industry can be cruel. Das denke ich nicht. Sie wissen, dass die Industrie in vielerlei Hinsicht grausam sein kann. Es geht dabei nicht immer um die Person, sondern darum, dass keiner riskieren kann, mit John Galliano in Verbindung gebracht zu werden. Ich denke, dass das, was er gesagt hat, zu schockierend war und man verstehen muss, dass innerhalb von 2 Tagen alle Radios, Zeitungen und Fernsehprogramme die grausamen Worte, die er gesagt hat, wiederholt haben und sogar das Video mit einem vollkommen betrunkenen John Galliano gezeigt haben. Und damit gezeigt haben, wie rassistisch er ist. Wie kann also jemand weiterhin mit ihm zusammenarbeiten? Es ist zu viel Geld involviert und letzten Endes handelt es sich dabei nach wie vor um ein Geschäft.
Erst kürzlich verteidigte ihn Kate Moss. Wie Sie alle wissen, war sie selbst in einen Kokainskandal verwickelt. Aber letztendlich bekam sie Aufträge mehr denn je. Denken Sie, das könnte auch John Galliano passieren?
This is not comparable. Das ist nicht vergleichbar. Drogen zu nehmen ist illegal. Es ist nicht richtig und es schockierte. Aber damit hat sie keinem geschadet, außer sich selbst. Und sie hat einen Entzug gemacht. Das war das Ende der Geschichte. Aber ein Rassist zu sein und dann noch so etwas Dummes zu sagen wie "Ich liebe Hitler" ist inakzeptabel und lässt sich nur schwer vergessen. Das ist so offensichtlich und dumm.
Mikro Europa.
Sounds.
Interessen.
Interessant.
Interessant.
Interesting.
Moments ago, but seconds away, the principle of nature.
just you. It's already been done, undo it. It takes two, it's up to me and you to prove it.
Was du denkst. Unter diesem Motto verbindet die Jugendkultur seit jeher Kunst mit Rebellion. Junge Künstler bringen dabei oft laute Musik hervor, aber auch schreiende Graffiti, bunte Bilder und Texte an Hauswänden, die sich stets zwischen demokratischer Kunst und Sachbeschädigung bewegen. Auch wer durch Tübingen Straßen geht, kann Schönes und Hässliches sehen und bekommt mehr oder weniger philosophische Textfetzen zu lesen. Manche hängen schon jahrelang da und begegnen uns täglich auf dem Weg zur Arbeit oder an die Uni. Kiron Patka hat sich einige Verse dieser Stadtpoesie vorlesen lassen.
Da steht, Geld ist euer Gott.
Das ist eine Kritik.
Konsum stinkt.
Am Kapitalismus und am Konsum.
Fragezeichen.
Ausrufezeichen. Also da gibt es ja auch diese Currywurst.
Currywurst.
Dieses Schöne mit dieser Currywurst mit Pommes.
Ein Tanz für die Ästhetik? Ja.
Nö, gar nicht. Sagt mir nix. Currywurst.
Aus Langeweile?
Ja.
Basteln wir.
Konsum? Fragezeichen. Stinkt? Ausrufezeichen.
Basteln wir. Hass.
Currywurst.
Und dann gab es dann die Vegetarier-Gegenbewegung mit der Falafel.
Ja, die Falafel.
Falafel.
Die Falafel ändert sich nie.
Im Herzen.
Ist auch so ein Rätsel.
Bin ich bei dir.
Eines Tages, als die Gurke sirrend über das
Mondfeld.
Welt.
Was?
Haspelte.
Mondfeld. Haspelte.
Was soll denn das?
Sprachwitz.
Ich habe die Hoffnung, dass derjenige, der es da dran gemacht hat, schon sich was dabei gedacht hat.
Vielleicht so ein Antimärchen, keine Ahnung.
Currywurst? Nee, hier ist nur ein Falafel. Also hat irgendwas mit Fastfood allgemein zu tun?
Sprachwitz.
Nur was?
Also sprachwitzig finde ich es nicht.
Was jedermann für ausgemacht hält, verdient am meisten, hinterfragt zu werden.
Ja, ist eine Kunst.
Aber das ist so pseudo-intellektueller Schwachsinn da, dieser Spruch.
Das ist doch so. Das muss man erstmal können.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass da immer wieder Gedankenimpulse gegeben werden.
Falafel.
Gelber Untergrund kann man toll lesen.
Kenne zwar nicht, lese J, das ist ja Abkürzung.
Für den Bund auch noch inzwischen.
Drei Buchstaben würde es haben, hinter S, J.
Genau, Angela, würde ich jetzt auch sagen, genau.
Ja, was könnte in der Mitte sein, vielleicht ein G.
Vielleicht die Merkel. Nee, da habe ich doch einen höheren Anspruch an Kunst als das hier.
Nee.
Nee. Currywurst?
Nee.
Alles Existierende entsteht grundlos, besteht aus Schwäche, fort und stirbt durch Zufall.
Ist ganz lustig, aber...
Nee. Nee.
Naja, Lyrik ist es ja nicht unbedingt.
Schön finde ich es nicht, vor allen Dingen finde ich es
lecker.
Allgemeinwissen Falafel.
Ja, ich weiß es auch nicht so genau.
Bin noch nicht dahinter gestiegen, ich check's nicht.
Aber ansonsten denke ich, ist die Stadt überall bunt.
Currywurst ist geil, Currywurst ist lecker. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Irgendwie Currywurst.
Something wrong with me? Am I crazy? Do I need a remedy? I'm a club rocker, that's my personality. It's in fashion to be blasting in beats, and I like to go out every night. I like to go out every night. I like to go out every night. I like to go out and dance to them. Get ready for the night. Whoa. Party people just keep on rocking. Get ready for the night. Whoa. Party people just keep on rocking.
Girl, see evil, super good, super nice. Salt and pepper, sugar and spice. Space sugar cakes to the moon, let's go. Coco Chanel, Marilyn Monroe, catwalk, fashion show, runway, fashion show, tournament, radio, G6, audio. Get ready for the night.
Nothing wrong with me. I ain't crazy, I don't need no remedy. I'm a club rocker, that's my personality. And it's in fashion to be blasting them beats. And I like to go out every night. I like to go out every night.
Somebody tells me that death's coming round, and I will not carry myself down to die. When I go to my grave, my head will be high. Let me die in my footsteps before I go down under the ground. There's been rumors of war and wars that have been. The meaning of life has been lost in the wind. And some people thinking that the end is close by. Instead of learning to live, they are learning to die. Let me die in my footsteps before I go. I don't know if I'm smart, but I think I can see when someone is pulling the wool over me. And if this war comes and death's all around, let me die on this land before I die underground. Let me die in my footsteps before I go down under the ground. There's always been people that have to cause fear. They've been talking about a war now for many long years. I've read all their statements and I've not said a word. But now, Lord God, let my poor voice be heard. Let me die in my footsteps before I go down under the ground. Let me drink from the waters where the mountain streams flood. Let the smell of wildflowers flow free through my blood. Let me sleep in your meadows with the green grassy leaves. Let me walk down the highway with my brother in peace. Let me die in my footsteps before I go down under the ground. Go out in your country where the land meets the sun. See the craters and the canyons and where the waterfalls run. Nevada, New Mexico, Arizona, Idaho. Let every state in this union seep deep down in your soul. And you'll die in your footsteps before you go down under the ground.
Zum 70. Geburtstag von Bob Dylan, Let Me Die in My Footsteps aus dem Jahr 1963. Jetzt ist die Stunde Mikro Europa zum Thema Fashion und Kunst schon wieder rum. An der Technik saß wie immer Oliver Lichtwald, die Redaktion führte Ulrich Hegele. Mikro Europa meldet sich wieder am letzten Sonntag im Juni, dann mit dem Thema Religion. Alle bisherigen Sendungen könnt ihr übrigens auch auf der Homepage der Tübinger Universitätsbibliothek anhören. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, ein schönes Shoppen und jetzt gleich hier im Uniforium Professor Frank, der über Hölderlins philosophische Grundlagen redet. Am Mikrofon war Angela Riedel.